Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Hat uns überhaupt jemand vermisst? Hört uns noch jemand zu? Das fragen sich bang die Kirchen. Ich verrate Ihnen vorweg, wir werden in dieser Sendung das Systemrelevanzurteil nicht sprechen, wir werden aber darüber sprechen, und zwar mit dem evangelischen Theologen Thomas Hirsch-Hüffel. Außerdem erzählen Berliner Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, wie es ihnen damit geht, dass der Banknachbar 2 Meter entfernt sitzt und dass das Heilige auch hygienisch sein soll. Und wir blicken nach Frankfurt am Main, wo sich mehr als 100 Menschen in Zusammenhang mit einem Baptistentreffen infiziert haben sollen. Fast 2 Monate lang konnten in den Kirchen keine Gottesdienste stattfinden. Das Versammlungsverbot betraf auch Synagogen und Moscheen. Seit wenigen Wochen sind unter strengen Auflagen Gottesdienste wieder möglich. Die Hygienekonzepte sind deutlich länger als das Tagesevangelium. Von A bis Abstandsmarkierung bis Z wie Zutrittskontrolle muss an alles gedacht werden. Was alles anders ist und was bleibt, Carsten Dippel hat sich in 3 bekannten Berliner Gemeinden umgehört.
Lange hat die Gemeinde der Berliner Zionskirche auf diesen Augenblick gewartet. Nach Wochen des Ausharrens, so wie alle Kirchen, Synagogen und Moscheen, im pandemiebedingten Lockdown. Nun endlich hat auch die Zionskirche ihre Türen für den Gottesdienst wieder geöffnet. Vor dem berühmten Backsteinbau im Prenzlauer Berg hat sich an diesem Frühlingsabend eine kleine Schar Gläubiger eingefunden. Doch noch ist an diesem Sonntag vieles ganz anders als gewohnt.
Ungewöhnlich, dass alle maskiert sind. Ja, fast so ein bisschen so, wie man das aus Wildwest-Filmen kennt. Alle sahen so ein bisschen illuster aus. Und das hatte schon eine ganz eigenartige Atmosphäre.
Horst Edler organisiert hier in der Zionskirche die Kulturarbeit. Um nicht in die Situation zu geraten, Leute wieder wegschicken zu müssen, hält die Zionskirche einen Morgen- und einen Abendgottesdienst ab, verkürzt auf 30 Minuten. Die Gläubigen müssen sich am Eingang registrieren, Mundschutz überstreifen, sich mit gebührendem Abstand zueinander in den Bankreihen verteilen. Und ausgerechnet an diesem Sonntag Kantate darf die Gemeinde genau das nicht tun: singen. So hat sich nur auf der Empore eine kleine A Cappella-Gruppe postiert. Wenigstens von dort soll Musik erklingen. Unter den Gläubigen im Kirchenschiff herrscht während des Gottesdienstes eine ungewohnte Ruhe. Nur zu den Gebeten hört man leise die Gemeinde hinter ihren Schutzmasken. Er habe bei vielen die Erleichterung gespürt, sagt Pfarrer Matthias Motter, bei manchen aber auch eine etwas bedrückende Stimmung wahrgenommen.
Ich merke auch selber, dass es im Miteinander sehr schwierig ist, weil diese Masken ja auch verhindern, dass man sieht, wie die Emotionen des anderen gerade so sind. Also lächelt der andere, die andere gerade, schaut sie traurig. Das ist viel schwerer einzuschätzen und das macht tatsächlich auch das Miteinander im Gottesdienst und um den Gottesdienst herum sehr anders als sonst.
Nicht weit entfernt, im Nachbarbezirk Pankow, ragt der Turm der Hoffnungskirche in den blauen Frühlingshimmel. Eine Woche nach der Zionskirche, am Sonntag Rogate, hat auch sie ihre Türen geöffnet. Die 76-jährige Ilona Großmann, die noch immer ganz aktiv in ihrer Gemeinde ist und diesen Tag herbeigesehnt hat, war die 48. die sich am Eingang registriert hat.
Also heute war es mir so festlich ums Herz, dass mir zunächst mal die Tränen liefen. Allein zu Hause den Gottesdienst über Technik zu erleben, ist die eine Sache. Aber mir persönlich fehlt die Gemeinde. Wir haben ein gutes Gemeindeleben. Und jeden, der zur Rechten und zur Linken saß im Abstand, den kannte ich. Also es war mir eine Freude, heute Gottes Wort zu hören in der Gemeinschaft.
Auch Heike Flemming ist zur Hoffnungskirche gekommen an diesem Sonntag.
Diese starke Vereinzelung, die wir jetzt zurzeit hier alle erfahren, belastet mich schon sehr. Einfach mal, ich will auch für meine Seele eine Gemeinschaft auch wiederfinden. Also da bin ich gerade durchaus auf der Suche. Und es war auch wirklich so ein ganz profaner Grund, Leute gesehen, analog in der echten Welt und nicht über irgendeinen Videokanal.
Es ist eine für alle noch ungewohnte Situation, auch für Pfarrerin Ulrike Treu, die wenigstens zur Predigt ihren Worten ganz ohne Mundschutz Kraft verleihen wollte. Sie habe ein wenig Sorge gehabt, dass zu viele Leute kommen.
Das ist eine Angst, die ganz neu ist in meinem Leben, weil normalerweise ist die Hoffnung immer da, dass viele Menschen kommen. Jetzt im Nachhinein geht es mir richtig gut. Ich freue mich, dass ich die Menschen gesehen habe. Mir fehlt der Handschlag zur Begrüßung und mir fehlt der Handschlag auch zum Ende. Das ist eigenartig. Ich habe mich vor und nach dem Gottesdienst bewusst vor die Kirche gestellt, um nicht geheim aus der Sakristei zu kommen, sondern um wirklich auch zu signalisieren, ich bin da.
In der Gethsemane-Kirche sucht man nach anderen Wegen. Ein auf 50 Personen beschränkter Gottesdienst ist hier kaum machbar. Schon an gewöhnlichen Sonntagen kommen gut 150 Gläubige in das prominente Gotteshaus. Nun hat sich die Gethsemane-Kirche etwas Besonderes ausgedacht. Einen Stationengottesdienst. Durch den Kirchgarten und das weitläufige Kirchenschiff werden an den Sonntagen bald Gläubige in kleinen Gruppen nach und nach zu verschiedenen Stationen geführt. So erfahren sie im Laufe dieses Gottesdienstes in Bewegung das Gebet, die Musik, das Evangelium, den Segen zum Ausgang, erklärt Pfarrer Tobias Kuske.
Ich glaube, dass diese Gemeinde schon dafür steht, nah dran zu sein an dem, was passiert und jetzt nicht sozusagen unabhängig davon versucht, ihr Gewohntes durchzuziehen. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen diese Gemeinde geprägt, immer wieder zu gucken, was ist angesagt.
Doch muss man Gott unbedingt in der Kirche suchen? Ist er nicht genauso bei einem Spaziergang erfahrbar? Das fragt sich Ulrike Flemich, die in Berlin-Moabit im kommunitären REFO-Projekt arbeitet. Eine auf Abstandsregeln reduzierte Nähe kann sie sich für ihre Gemeinschaft, die überwiegend von jungen Familien getragen wird, nicht vorstellen.
Wir wollen auch eher andere, vielleicht auch kleinteiligere, dezentralere Formate nutzen zur persönlichen Begegnung. Also wir rechnen damit, dass Gott überall auftauchen kann. Und deswegen braucht es nicht zwingend Gottesdienste mit Masken und Desinfektionsmitteln, sondern da wollen wir lieber uns andere Sachen ausdenken.
Ricarda und Tim wollen im August in der Zionskirche heiraten. In Corona-Zeiten durchaus eine logistische Herausforderung. Sich vor dem Gottesdienst zu registrieren, wie an diesem Frühlingstag, ist Ricarda nicht leicht gefallen.
Es war so ein komisches Gefühl, irgendwie, als ob man sich natürlich auch so ausliefert. Ich finde, Kirche lebt auch davon, dass man da immer, dass jeder reinkommen kann. Egal, wer ist, wo er herkommt und so. Und ich finde, das ist ein wichtiger Bestandteil. Auch wenn natürlich Kirche für Gemeinschaft steht, aber ich finde, dass man daran auch anonym teilnehmen kann, an der Gemeinschaft, finde ich eigentlich total wichtig.
Vielleicht, überlegt Tim, könne man aus dieser ungewohnten Zeit trotzdem auch etwas mitnehmen.
Es ist nicht so als selbstverständlich zu sehen, dass immer alles offen ist und immer alles da ist, sondern dass es halt auch was Kostbares ist und auch zu spüren, glaube ich, was im Leben alles wichtig ist.
Daniel und Henning haben jede Woche die Online-Gottesdienste der Hoffnungskirche wahrgenommen. Nun sind sie froh, die Gemeinschaft wieder ganz real zu erleben, sagt Henning.
Trotzdem ist heute nochmal so klar geworden, ja natürlich, Glaube lebt auch vom Teilen, vom gemeinsamen Dasein und auch die älteren Menschen wiederzusehen. Ich habe das Gefühl, die sind so aus dem Bild verschwunden. Ne? Und jetzt sind sie da und sitzen da und es ist einfach nur schön, sich wiederzusehen und wieder zu begegnen.
Gemeinsam einfach zu feiern.
Ein Sonntag in Gethsemane ist für die Lehrerin Katrin nicht nur ein Moment der Stille und Einkehr, sondern auch des sozialen Miteinanders. Im Chor singen, Freunde treffen, ein gemeinsamer Kaffee im Anschluss. Auf die alternativen Konzepte, die hier jetzt gestartet werden sollen, ist sie neugierig. Und doch hofft sie auf eine Zeit danach.
Ich freue mich darauf, wenn einfach wieder alle kommen können, ohne sich anzumelden oder irgendwelche Schwierigkeiten und ohne Maske darum zu sitzen. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Oder wenn wir uns wieder umarmen können oder die Hand geben, darauf freue ich mich sehr. Und gemeinsam singen ist auch wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, hinter einer Maske zu summen. Das ist ein bisschen wie in der Küche sitzen, allein vor dem Computer.
Wildwest-Feeling, Tränen und die Sehnsucht nach der Zeit danach. Carsten Dippel berichtete über Gottesdiensterfahrungen in Berlin. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wie diese neue Erfahrung auch die Kirchen verändert, ist noch gar nicht abzusehen. An meinungsstarken Bilanzen fehlt es dennoch schon jetzt nicht. Die Kirchen hätten versagt, sagte die frühere Ministerpräsidentin von Thüringen, Christine Lieberknecht, vergangene Woche in einem Zeitungsinterview. Zitat: Die Kirche hat in dieser Zeit hunderttausende Menschen allein gelassen. Kranke, einsame, alte, Sterbende. Zitat Ende. Der Soziologe Hartmut Rosa äußerte sich auch kritisch, aber in anderer Hinsicht. Er sagte vergangene Woche in dieser Sendung:
Es ist in der Tat ein bisschen bedauerlich, dass man relativ wenig von Kirchen oder von religiösen Vertretern kommt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Das ist meine Wahrnehmung, weil ich in letzter Zeit häufig in kirchlichen oder auch theologischen Kreisen eingeladen war und auch in die Diskussion trat. Und ich habe mich oft gewundert, wo eigentlich diese Mutlosigkeit herkommt, dass da so ein bisschen das Gefühl steht, die Gesellschaft will uns nicht hören. Ich glaube schon, dass es jetzt auch eine Zeit wäre, in der Gesellschaft eine religiöse Stimme hören will.
Nicht systemrelevant war ein FAZ-Kommentar auch noch überschrieben. Also ideenlos, mutlos, überflüssig, das sind starke Worte. Ich bin nun am Telefon verbunden mit Thomas Hirschhüffel. Er ist evangelischer Theologe. Viele Jahre hat er das Gottesdienstinstitut der evangelischen Kirche geleitet. Außerdem ist er publizistisch tätig und er ist Fotograf. Guten Morgen, Herr Hirschhüffel.
Ja, guten Morgen.
Wenn Sie Ihre Kamera scharf stellen, was haben Sie in den vergangenen Wochen von den Kirchen gesehen?
Ich habe eine wunderbare heilige Anarchie gesehen. Also, dass Leute sich einfach rausgenommen haben, Dinge zu tun, die sie vielleicht schon lange tun wollten. An Gartenzäunen mit der Quetsche stehen, den Leuten auf Verlangen Lieder zuzusingen, sie zu segnen, während sie auf dem Vorgarten stehen. Dass sie den Leuten Päckchen packen, dass sie vor der Tür sich was einfallen lassen, dass sie Leute anrufen, auch Sterbende. Von daher kann ich das nicht, so ganz teilen, dass man sagt, die haben auf breiter Linie die Sterbenden und die Leute verlassen. Das finde ich nicht fair. Hartmut Rosa ist ja differenzierter, das ist was anderes. Aber dass man die Leute allein gelassen hat, das kann ich in den Gemeinden mich bestätigen. Das ist die Chance der Gemeinden vor Ort gewesen, dass sie relativ gut ihre Leute kannten und was getan haben. Nicht alle gleichermaßen, aber in der gesamten Hilflosigkeit haben sie herumprobiert und haben sich was überlegt. Und zu Hartmut Rosa kann man sagen, das ist ein ganz anderes Thema, dass die Kirche sich im Augenblick nicht laut äußert, hängt damit zusammen, dass sie geübt hat, mit Eingeweihten, also mit Leuten zu sprechen, die schon dazugehören. Und sie hat eine theologische Sprache und eine moralische Sprache, die denen zugedacht ist. Und die kann sich im öffentlichen Diskurs noch nicht so gut bewegen. Und in diesem schon mal gar nicht. Und das macht's schwer. Und deshalb sind sie, glaube ich, vorsichtig und leise und auch kleinlaut gelegentlich. Und sie merken das auch.
Ja, Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Kritik von Frau Lieberknecht, die sei nicht fair gewesen. Aber trotzdem ist sie ja nicht die Einzige, die das sagt. Und dahinter steckt ja vermutlich nicht alleine der Wunsch, dass die Kirchen Seelsorge leisten, sondern auch, dass sie dafür kämpfen, dass sie das tun können. Sie sagten, die Kirchen seien nicht laut gewesen. Haben Sie dieses Kämpferische nicht vermisst? Oder ist das die falsche Kategorie, kämpferisch im Zusammenhang mit Seelsorge?
Ja, wofür soll denn die Kirche im Augenblick kämpfen, dass sie sich treffen darf? Ist das die Front, an der sie kämpfen sollte? Das finde ich überhaupt nicht. Sie soll Fantasie haben. Sie ist kein Nationalstaat mehr. Sie kann keine Front bilden gegen etwas, sondern sie ist ein Sauerteig in einer Gesellschaft. Und so gebärdet sie sich jetzt teilweise auch, dass sie hier und da auftaucht, flashmobartig, und es auf diese Weise versucht, vergleichbar mit Guerilla. Also eine heilige Guerilla, die sagt, wir sind übrigens da, wir sind es aber in kleiner Form, so wie das Virus auch hier und da auftaucht und nicht mehr einen Nationalstaat darstellt, sondern überall auftaucht, so taucht auch die Kirche überall hier und da auf. Und das ist nicht... Das macht nichts her. Und wir sind immer so gewöhnt, dass das was hermacht. Und zum Beispiel das Robert-Koch-Institut ist eine klare Institution. Es hat Grenzen, es hat Verlautbarungen. Das ist so da denken Horsa, die stellen was da. Das ist nicht die Aufgabe der Kirche im Augenblick. Wofür soll sie genau kämpfen? Ich weiß es nicht.
Womit erklären Sie sich denn die Heftigkeit der Kritik? Ist das nur ein Problem der Kritikerinnen und Kritiker?
Ich glaube, es sind auch ein paar alte Rechnungen, die noch beglichen werden müssen. Die Kirche hat den Leuten in früheren Zeiten bis in die Betten hinein genau erklärt, was sie zu tun haben. Und das war einfach zum Teil ekelhaft. Und das ist es noch. Und sie tritt immer wieder auf, auch als großer Block, auf den man bauen kann. Jetzt im Moment tut sie das nicht. Ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ihr mal die Stimme verschlägt und sie nicht jetzt großkotzig hier rumredet, sondern dass sie neue Sachen ausprobiert. Und die alten Rechnungen heißen, wir sagen jetzt mal, hallo, wo seid ihr denn? Früher wusstet ihr immer, was wir alles machen sollen, und jetzt wisst ihr gar nichts mehr. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist das Zeit für Demut und vielleicht muss sie sich beschimpfen lassen im Augenblick. Wenn was Gutes unter der Hand geschieht, meinetwegen.
Um Ostern herum gab es ja die erste Diskussion um Gottesdienste, also über die Frage, ob wieder Gottesdienste erlaubt sein sollten. Und es gab eine interessante INSA-Umfrage, bei der herauskam, dass nur 19% der Deutschen sagen, sie vermissen Gottesdienst an Ostern. Unter den konfessionell Gebundenen waren es bei den Katholiken 29%, bei den Protestanten 24%, also etwas mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung, aber eben auch nicht die Mehrheit. Was sagen Ihnen solche Zahlen?
Die Zahlen sagen mir, dass wir in eine Zeit übergehen, wo es Bekenntnisgottesdienste gibt. Also früher ging man in den Gottesdienst, weil das so war, weil man im Dorf ging und weil das auffiel, wenn man nicht ging. Und es war eine Gewohnheit. Und jetzt gibt es die Zeit, wo man hingeht, weil man dort etwas erwartet, weil die Pastorin eine nette Stimme hat, weil man Trost kriegt oder warum auch immer. Aber es sind Bekenntnisgottesdienste. Räume. Und das heißt, das ist der Erfolg einer enormen Religionsfreiheit, die nicht mehr verlangt, dass alle das ganze Dorf geht oder dass man geht. Und das ist eine natürliche, wie gesagt, das ist keine Schrumpfung, sondern es zeigt sich die Religionsfreiheit in ihrem ganzen Ausmaß. Man kann jetzt wählen, man kann im Internet Sachen eine Heilerin anrufen und mit der reden. Das ist auch ein religiöser Ausdruck.
Zeigt sich in der Corona-Krise etwas stärker, das vorher schon da war? Also wirkt Corona wie eine Lupe oder zeigt sich auch für Sie etwas völlig Neues?
Nein, ich glaube, Corona zeigt ja auf allen Gebieten gesellschaftlich wie so ein Brennglas, was los ist. Alles, der Kontrast wird regelrecht scharf gestellt, sodass man genauer die Grenzen erkennt. Insofern zeigt sich für mich da gar nichts Neues. Und ich bin auf eine seltsame Weise unbesorgt, dass die Kirche daraus auch geläutert hervorgeht und etwas schneller kapiert, wo der Hase hinläuft, dass es so einfach imperial nicht weitergeht.
Was heißt imperial?
Imperial heißt, dass die Kirche hat sich, also eher, würde ich sagen, die katholische als die evangelische, hat sich über die Jahrhunderte gebärdet wie ein Imperium. Und sie hat ja auch einen Vatikan, sie hat eine Regierung, sie hat einen Hofstaat. Diese Großform, die ist ja auch im Politischen in Frage. Diese Großform ist in Europa zu Ende. Der imperiale Gestus der Kirche mit festen Häusern, mit großen Gehältern und all dem, das geht zu Ende. Und es wird in eine andere Form sich überführen. Das ist ein Generationenprojekt, aber das muss man ganz klar sehen.
Und warum immer die bange Frage, sind wir noch weiterhin systemrelevant? Ist das die falsche Frage?
Alle Systeme, die im Abstieg sind, haben diese Frage. Das ist völlig normal. Und man merkt, man ist nicht so systemrelevant, wie man dachte. Und das wird auch Zeit, dass man das merkt. Und dass man Formen findet, wie es anders geht. Also die Refor-Gemeinde mit dem Einspieler, die sagen, wir machen kleine Formate, wir machen Versuch und Irrtum, wir wissen nicht, wie es geht. Und das sagen wir auch öffentlich. Wir teilen die Ungewissheit der Leute. Das wäre die neue Demut. Und ist doch auch jesusgemäß, ich meine, auf einem wohnungslosen, Obdachlosen ein Imperium zu bauen, ist ja irgendwie auch ein bisschen seltsam.
Ja, am Ende kommt immer Jesus. Ich sage Danke an den evangelischen Theologen Thomas Hirsch-Hüffel, der sagt, die Corona-Krise ist für die Kirchen auch eine Zeit der heiligen Anarchie. Dankeschön.
Ja, bitte. Tschüss.
Tschüss. Thank you. Religiöse Versammlungen sind nicht nur im spirituellen Sinne ansteckend. In Frankreich etwa erwies sich das Fasten- und Bettreffen einer freikirchlichen Gemeinde im Elsass Mitte Februar als eines der zentralen Corona-Cluster. Einen Lockdown und ein paar Lockerungen später wurde nun an diesem Wochenende der Fall einer Frankfurter Baptistengemeinde bekannt. Ein Gottesdienst, ein Beisammensein danach und stand jetzt mehr als 100 Infizierte. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau erklärt den Zusammenhang.
Wer in Hessen ein Restaurant besuchen will, muss zurzeit am Eingang seinen Namen und seine Kontaktdaten abgeben. Der Grund: Falls es in der Gaststätte zu Infektionen kommt, können die Gesundheitsämter die möglichen Kontaktpersonen leichter finden. Für Gottesdienste in Hessen gilt diese Regel nicht. Doch der Corona-Ausbruch im Umfeld einer Baptistengemeinde in Frankfurt am Main mit mehr als 100 Infizierten zeigt nun, möglicherweise gibt es hier eine gravierende Sicherheitslücke. So bestehe in hessischen Gotteshäusern keine Maskenpflicht. Daran erinnert Daniel Freimuth vom Krisenstab der Stadt Hanau. Dort leben 16 der inzwischen mindestens 107 Gläubigen, die sich vor 2 Wochen in der Nachbarstadt beim Baptistentreffen angesteckt haben.
Naja, es ist so, dass das Land Hessen ganz klare Vorgaben gemacht hat und sich mit den Kirchen auf Hygiene- und Abstandsregeln innerhalb der Gotteshäuser geeinigt hat. Dort wird ja nur dringend empfohlen, eine Maske zu tragen. Es gibt den Kirchen keine Maskenpflicht. Das, was uns jetzt nach den Ereignissen in Frankfurt natürlich mit Sorge erfüllt, ist, dass die Namen der in den Gotteshäusern anwesenden Personen nicht erfasst werden, was die Rückverfolgbarkeit der ganzen Geschichte jetzt deutlich verkompliziert und deutlich erschwert.
Auch Wladimir Pritzkau, der stellvertretende Vereinsvorsitzende der Frankfurter Baptistengemeinde, konnte die genaue Zahl der Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer nicht angeben. Es habe aber Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden. Möglicherweise haben sich die Baptisten aber auch nach der Feier in den Gemeinderäumen bei einer anschließenden privaten Zusammenkunft infiziert, meldete die Deutsche Presseagentur mit Verweis auf René Gottschalk, den Leiter des Gesundheitsamtes von Frankfurt am Main. Allein 40 Betroffene sollen in der Main-Metropole leben, teilte Gottschalk mit. 26 Infizierte leben im Wetteraukreis nördlich von Frankfurt am Main. Insgesamt rund 100 Personen seien dort inzwischen in Quarantäne geschickt worden, so das zuständige Gesundheitsamt. Ein positiv getestetes Kind habe einen städtischen Kindergarten in Karben besucht. Alle anderen Kinder in der Notbetreuung und die Erzieherin seien aber negativ getestet worden. Das sind Detailinformationen, die Daniel Freimuth vom Krisenstab der Stadt Hanau gerne auch schon am Sonntag gehabt hätte, sie aber von dem für die Stadt zuständigen Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises nicht bekam.
Weil uns liegen bis heute, also seit Freitagmorgen bis heute, haben wir keine Informationen, ob Kinder betroffen sind, die in irgendeine Kita gegangen sind, in irgendeine Schule gegangen sind. Wir tappen komplett im Dunkeln.
Als erste Reaktion auf den Corona-Ausbruch im Umfeld der Frankfurter Baptistengemeinde hatte die Stadt Hanau ein für Sonntag in einem Stadion geplantes Fastengebet verschiedener Moscheevereine zum Ende des Ramadan untersagt. Klaus Kaminski, der Hanauer SPD-Oberbürgermeister im Hessischen Rundfunk.
Wir waren nicht mehr bereit, ob der jüngsten Entwicklung des Infektionsgeschehens, aber auch der Ereignisse des Gottesdienstes der Baptisten in Frankfurt, dieses Risiko wirklich zu tragen. Das wäre irgendwo, wenn wir das jetzt aufgrund der jüngsten Entwicklung hätten weiterlaufen lassen, irgendwo zwischen Leichtsinn und Verantwortungslosigkeit.
Das katholische Bistum Limburg, zu dem auch Frankfurt am Main gehört, sieht trotz der Ereignisse in der Main-Metropole für die katholischen Gottesdienste keinen Grund zur Panik. Wir sind nicht entspannt, bleiben aber ruhig, so Bistumssprecher Stefan Schnelle. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen mahnt, der Corona-Ausbruch in Frankfurt zeige, wie wichtig es sei, wachsam zu bleiben und nicht leichtsinnig zu werden. Das Virus sei weiterhin da und wolle sich verbreiten.
Riskante Frömmigkeit. Ludger Fittgau berichtete über neue Corona-Fälle nach einem Baptistentreffen in Frankfurt am Main. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Nachrichten. Anschließend diskutiert mein Kollege Stefan Heinlein mit seinen Gästen über die Situation auf deutschen Schlachthöfen. Teuer erkauftes Billigfleisch ist dann das Thema der Sendung. Kontrovers. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.